Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin moin.
Nach dem 2:2 im Keller-Duell, Abstiegskrimi, wie man es auch immer bezeichnen möchte, gegen den VfL Bochum. Am Ende des Tages irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch und wahrscheinlich zu wenig und damit könnte man es belassen, aber dieses Spiel hat seine eigenen Geschichten geschrieben.
Ja, erstmal ist es genauso, was, wenn man nur auf die Tabelle blickt, genauso wie du sagst, es hat sich eigentlich grundsätzlich nicht viel verändert. Der Abstand zu Rang 16 ist jetzt auf einen Zähler zusammengeschrumpft. Das könnte man eigentlich vordergründig als schon mal ganz positiv betrachten. Natürlich ist es so, mit einem Sieg hätte man Heidenheim auf den Relegationsplatz verdrängt. Das ist leider nicht passiert. Dafür gab es Gründe, die können wir gleich noch intensiver beleuchten. Ein Grund war aber auch, dass Holstein speziell in der ersten Halbzeit einfach zu schlecht war.
Ja.
Nach einer frühen Führung, nachdem man sich wochenlang immer wieder gesehnt hatte und dann tritt diese schicksalhafte Fügung auch tatsächlich nach 2 Minuten ein und danach ist dann still gut der See und ist immer blöd hinterher irgendwas zu kritisieren, da gerät man immer in den Verdacht, Schlauscheißer sein zu wollen oder so, aber ich habe schon an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, also manchmal glaube ich, dass gegen bestimmte gegnerische Formationen eine Viererkette zweckmäßiger, zielführender, erfolgreicher hätte sein können, hätte Fahrradkette. Was aber nun gar nicht funktioniert hat, war die Positionierung von Nikolai Remberg, ja, aus meiner Sicht als alleiniger Sechser. Das kann er bestimmt irgendwann spielen, aber im Moment auf Bundesliga-Niveau noch nicht. Rembo hat wirklich andere Qualitäten als Box-to-Box-Player, als Kampfschwein und so weiter und so weiter. Aber er ist noch nicht der Stratege und er hat noch nicht die technischen Fähigkeiten, um diese Position auszufüllen. Da ist, glaube ich, mehr der Wunsch der Vater des Gedanken gewesen und der ist leider da in der ersten Halbzeit in die Hose gegangen.
Ja, das hat man ja, fand ich, exemplarisch auch gesehen vor dem 1:1, ne, wo er im Mittelfeld dann diesen Zweikampf verliert oder gar nicht richtig in den Zweikampf reinkommt, sich so ein bisschen abkochen lässt und dann ist halt niemand mehr da, der es irgendwie bis zur letzten Kette aufhalten kann.
So, ne? Holland offen dahinter.
Ja.
Und dann macht natürlich die Kette hinten auch nicht besonders glücklichen, ja, Eindruck, Keeper auch nicht.
Ja.
Ne, Timon Weiner schien mir jetzt nicht so ganz unhaltbar zu sein, der Schuss.
An einem Tag wie in München hält er ihn.
Ja, mutmaßlich, ne? Ja. Und vielleicht ein bisschen mehr ins kurze Eck gehen oder, aber wie auch immer. Haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Also, und das war teilweise, fand ich jetzt in diesem Spiel ausnahmsweise auch mal ein bisschen hausgemacht. Wir hatten in der Woche nach dem Bayern-Spiel, letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, wie zum Beispiel die Positionierung auf dem Flügel, was das der Defensive da gegen so eine Bayern-Armada gut getan hat, auch wenn man diesen 4:0 Zwischenstand in der Allianz Arena als Gegenstück dazu nehmen könnte, aber der hatte wiederum auch Gründe, die lag jetzt aber weniger, grundsätzlich war die Defensive, fand ich da in München gut und wahrscheinlich, vielleicht wäre das der bessere Ansatz gewesen, auf eine ähnliche Situation oder ähnliche Strategie auch in einem Heimspiel gegen Bochum zurückzugreifen, um dann mit der Wucht, die man in der zweiten Halbzeit sehr häufig in dieser Saison schon mal entwickelt hat, dann vielleicht den etwas müde gewordenen Gegner dann vielleicht mit dieser Geschichte zu dominieren. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass mit Marco Komenda und Steven Skripski in der ersten Halbzeit gegen Bochum jetzt auch zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt ausgefallen sind. Das hat man auch nicht alle Tage. Also da kam schon eine ganze Menge zusammen, sportlich.
Also in 20 Spielen vorher nicht einmal früh wechseln müssen in der ersten halben Stunde und jetzt dann gleich zweimal in einem Spiel. Aber trotzdem ist es so, auch die Verletzungen, ja, aber es war echt Häuptling-Hasenfuß, ne? Also
ja,
du schaffst es endlich mal, die absolute Anfangsphase vernünftig zu gestalten. Und da, das Tor ist da die Krönung, aber grundsätzlich, du bist mit Druck rausgekommen, du bist sofort im Spiel, dann kriegst du diesen Elfmeter, machst ihn rein, führst 1-0 und dann igelst du dich so hinten ein, ne? Und dann auch ohne Esprit irgendwie dann auch die Umschaltsituation gespielt. Das war ja in den Spielen vorher das, was Holstein ja auch stark gemacht hat. Aber das hat jetzt auch überhaupt nicht funktioniert. Ja, ne?
Der Spielaufbau war eine glatte 6 in dieser Phase, die wir eben beschrieben haben. Zeigt sich dann auch, Lasse Rosenbohm hat über Wochen jetzt am Limit gespielt. Und wenn man es genau betrachtet, wurde das in den letzten Wochen auch immer in den letzten Spielen immer einen Ticken schlechter. Eine Bedrängnis, dann an der Außenlinie den Ball vernünftig im Spiel zu halten, zum eigenen Kollegen die Kugel zu bringen, wenn man da ordentlich gestresst wird von den Gegenspielern. Und die wissen natürlich auch genau, an welchen Stellen sie besonders intensiv zu Werke gehen müssen. Höhepunkt war dann, als der junge Spieler Lasse Rosenbohm den Ball stumpf ohne Not im eigenen Strafraum zur Ecke geklärt hat. Also da zeigte sich dann auch, dass es bei ihm auch vielleicht nervlich mittlerweile, was überhaupt kein Vorwurf ist, und dass ein Spieler in seinem Alter mit der Erfahrung auch mal in ein kleines Leistungstal rutscht, was es eigentlich noch gar nicht ist in dem Sinne, aber dass er eine gewisse Formkurve ein bisschen nach unten zeigt irgendwo, das ist das Normalste von der Welt. Und da sind eben viele Faktoren auch sportlich zusammengekommen.
Über die rechte Verteidigungsseite von Holstein ging sehr viel beim VfL. Die haben das natürlich angespielt dann, wie du gesagt hast. Die wissen dann, wo sie draufgehen vor dem 1-2.
Ja.
Auch Rosenbohm auch ohne Konsequenz da außen.
Ja, man muss aber, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, der Bochumer Flügel Fitzer Holtmann hat jetzt nicht nur an der Außenlinie geklebt, sondern kam aus der Halbposition. Aber dass der super schnell ist, das sollte man eigentlich wissen, und ich gehe auch davon aus, dass Holstein das gewusst hat, also die Verantwortlichen. Der schießt fast nie ein Tor. Das ist sein großes Manko irgendwo, sonst würde der vielleicht in ganz anderen sportlichen Sphären sein Geld verdienen. Aber der ist eben mörderschnell und kann gut flanken, ne? Und das hat man auch nicht unterbinden können.
Ja.
Wenn man dann sich auf eine Strategie festlegt im Defensivverhalten und stellt fest, hätte man eigentlich nach 10 Minuten oder Viertelstunde feststellen können, so wird das nichts, dann muss ich vielleicht innerhalb des Gefüges umswitchen, aber auch das ist nicht passiert. Und das fand ich jetzt irgendwie eigentlich in der ersten Halbzeit ein bisschen schade, zweite Halbzeit dann wieder, wie wir es fast schon gewohnt sind, im Rückstand, auf einmal werden alle Fesseln gelöst, auf einmal geht viel mehr, das Risiko wird erhöht, ist natürlich klar, wenn man dann den dritten Streich gekriegt hätte aus Bochum, also von Bochum, dann wäre Schicht im Schacht gewesen, aber ist eben halt nicht passiert, dann kommt man auch zum Ausgleich und naja, den Rest kommen wir ja gleich
aber das, zu. Aber das ist halt auch der Punkt, also du musst ja froh sein nach dem 1-2, dass es halt nicht noch weiter geht, ne? Also danach ging es ja irgendwie aus Kieler Sicht dahin. Also da war ja auch dann keine Gegenwehr mehr, die Raumaufteilung stimmte nicht mehr, keine Spannung zu spüren in der Mannschaft. Irgendwie, da hat man ja Glück, dass Bochum nicht noch ein drittes nachlegt. Und da bin ich dann auch überzeugt von, dass das wäre dann wahrscheinlich das gewesen.
Ja.
Weil das einfach auch dann wieder dieser mentale Nackenschlag gewesen wäre. Das war schon wieder, man bringt sich einfach immer in so eine Lage, dass die Hypothek so groß wird, dass man es halt am Ende nicht mehr schaukeln kann. Nun war das hier ja so, dass man es noch hätte schaukeln können. Also David Zetsch dann wieder mit seinem zweiten Kopfballtor jetzt am Standard, eine tolle Halbfeldflanke von John Tolkien, der, finde ich, das gut gemacht hat. Also vor allen Dingen offensiv, gute Hereingaben. Stellungsspiel nicht immer optimal nach hinten so, da ist sicherlich noch Luft nach oben, aber insgesamt macht er sich
auch
gut.
Ich sag dir immer wieder, es ist schwierig,
wenn
mit einer Dreierkette, die auch jetzt dadurch, dass Marco Komenda dann ausgefallen ist, verletzungsbedingt, das ist schwierig zwischen auf Fünferkette dann umzuswitchen, das Zusammenspiel zwischen dem linken Halbverteidiger der Dreierkette und dem linken Außenverteidiger oder Schienenflügelverteidiger, dass das dann immer die Räume alle dicht gestellt werden, das ist nicht einfach, ne? Und deshalb sage ich ja, manchmal ist vielleicht eine Viererkette einfacher zu spielen, ne? Wenn die gegnerische Formation das zulässt. Na, das ist ja immer Grundvoraussetzung, dass man auch mal gucken muss, mit wie vielen Stürmern kommt der Gegner und so weiter. Und so weiter. Aber es ist grundsätzlich, ist es wahrscheinlich leichter.
Mhm.
Ja, aber gut, ist so, wie es ist. Ja, und man hat auch gesehen, Holstein muss wirklich gegen jeden Gegner, auch gegen Bochum, absolut ans Limit gehen. Das Spiel war mörderintensiv. Und dann kommen eben auch solche Sachen wie bei Steven Skripsky, dass er auf einmal wieder muskuläre Probleme bekommt, weil das einfach die körperliche Beanspruchung, gerade in dieser Jahreszeit auch noch mit den Temperaturen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das birgt große Risiken, dass wenn er jetzt doch noch längerfristig ausfallen sollte, der Steven, das wäre ein richtiger Schlag ins Kontor.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Das ist der Status quo.
Ja.
2-2 in der zweiten Halbzeit. Und dann kommt die 73. Minute.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Erstmal habe ich heute Bock auf geschwurbelt.
Oha.
Ja, ich habe richtig Bock auf geschwurbelt. Also wir erinnern uns an Verschwörungstheoretiker in der vergangenen Saison, die ja behauptet hatten, immer, also gab's tatsächlich welche, ne? Holstein will gar nicht aufsteigen, ne? Tja. Die haben natürlich jetzt eine schlechte Zeit, ne? Oder die sind umgeswitcht.
Ja, das ist ja sowieso, das ist ja der Grundlage für jegliche Verschwörungstheorie.
Genau.
Wenn es dann nicht so kommt, dann geht's halt anders.
Nimmt man die andere Fraktion
und
die sagt ja, da habe ich doch gleich gewusst, ne? Holstein nimmt schön die Kohle mit, die Mehreinnahmen, die sich aus dem Bundesliga-Aufstieg ergeben haben, Stichwort Fernsehgeld und Zuschauereinnahmen und Sponsoreneinnahmenerhöhung und so weiter, um dann in der zweiten Liga mit einem einigermaßen gut gefüllten Festgeldkonto irgendwo dann wieder neu zu starten. Ja, das kann man so sehen, ne? Ich weiß jetzt nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Fake und wie viel Wahrheit da drin steckt oder so. Aber ich habe ja noch eine ganz andere Theorie.
Oha.
Ja. Und da kommen wir dann gleich den galanten Übergang zu diesem nicht gegebenen Tor von Luis Holtby zum vermeintlichen 3-2, was dann vielleicht auch der Endstand, Sieg, 3 Punkte und so weiter. Die Konsequenzen aus einem Sieg haben wir vorhin angerissen, was sich daraus ergeben hätte. Kann ja sein, dass die DFL, ne, und der DFB im Verbund den Schiedsrichtern so einen seichten Tipp gegeben haben. Passt mal auf. Da oben im Norden, ne, Holstein-Kiel, ne, das ist jetzt ja ganz witzig, dass die mitspielen in der Bundesliga, ne, sollen sie ja auch, ne, bieten ja hohen Unterhaltungswert, im Schnitt 4,1 Tore, ne, da freuen wir uns ja drüber, ist ja das Salz in der Suppe, ne, dass da nun 54 auf der einen Seite sind, das ist ja egal, ne, der Zuschauer sieht Tore, das trägt zur Attraktivität unseres Hochglanzproduktes bei, aber in der kommenden Saison, ne, da wollen die ja, müssen sie ja auf unser Dekret hin, DFL-Dekret, Verordnung, Lizenzvorgabe, das Stadion abreißen, zumindest mal irgendwie Tribünen abreißen. Das heißt, die spielen dann über mehrere Jahre auf einer Baustelle. Und das, wie wir das denn in unserem Hochglanzprodukt vermarkten sollen, das wissen wir bis heute nicht. Und deshalb, wenn sich da mal so Möglichkeiten ergeben, ne, dann wisst ihr ja, also ich sag nur mal so, ne? Also wer will denn in der Bundesliga Bilder sehen, wie wir in der zweiten Liga jetzt aus Elversberg geboten kriegen? In der zweiten Liga geht das vielleicht alles gerade noch, aber in der Bundesliga, ich bitte dich. Ne? Also ich sag ja nur mal so. Ne?
Ich sag ja nur mal so. Damit geht's schon los.
Wir haben da jetzt keine sachdienlichen Hinweise, aber wäre ja eine Möglichkeit. Nein, im Ernst. Ist natürlich völliger Quatsch, ne? Aber es ist diese Situation ist einfach nicht, es ist einfach nicht mehr schön.
Ja, nee, man versteht es einfach nicht
man
mehr. Muss man wirklich sagen. Also es sind da zwei Dinge, die dann eine Rolle spielen. Das erste ist die Frage, ist es ein Foul oder nicht? Luis Holtby hat im Zweikampf mit Tom Kraus den Arm so ein bisschen nach hinten, verschafft sich so ein bisschen Luft, hält den ein bisschen auf Abstand, sieht man 85 Mal während eines Spiels irgendwo auf dem Feld. Das ist die eine Geschichte. Ist das ein Foul oder nicht? Er trifft ihn wahrscheinlich irgendwo am Kinn und danach auf der Brust. So sieht es aus. Kann man nicht genau sehen. In dem Moment finde ich, aus verschiedenen Perspektiven sieht es verschieden aus. Aber kann man vielleicht als Foul pfeifen? Wenn es in dem Moment abgepfiffen wird, wird sich Holstein aufregen und dann geht's weiter. Dann war es halt ein Foul. So. Nun läuft diese Situation weiter und ganz am Ende schießt dann Holtby ein Tor und dann heißt es nochmal, wir gucken nochmal drauf, dann sagt der VAR Bescheid, dann guckt Zweier nochmal drauf und dann wird das zurückgenommen. Und das ist nämlich die Geschichte, die total hanebüchen ist. Weil ganz ehrlich, man kann darüber streiten, ob es ein Foul ist oder nicht, aber da geht's ja los. Es ist keine klare Fehlentscheidung. Und das Wesen des VAR soll ja sein, bei klaren Fehlentscheidungen einzugreifen und das zu korrigieren. In dem Moment ist es einfach keine. Und dann ist es auch totaler Blödsinn, dass das so gemacht wird. Und das ist jetzt nur dieses Spiel für sich betrachtet. wenn man diese Szene in Kontext stellt zu anderen Szenen, wird es ja noch irrer.
Ja, also wir erinnern uns an die Vorwoche, an den Samstag davor, in der Allianz Arena, 45. plus, kurz vorm Halbzeitpfiff. Upamecano foult im Luftduell unser Mittelstürmer Phil Harris. Also das wird in 9,9 von 10 Fällen wird das abgepfiffen, ja, weil es einfach ein Foul, ja, war. Kugel läuft in Bayern rein weiter. 18 Sekunden später rund roundabout macht Harry Kane das 2-0 und damit eigentlich Holstein auch den Gar aus. So, jetzt Højbjerg faul oder nicht faul in der eigenen Hälfte. 18 Sekunden später macht er das 3-2. Ich weiß nicht, wie viele Ballstaffetten noch dazwischen waren, keine Ahnung, aber ungefähr gleiche Zeitdauer wie die eben aus München beschriebene Szene. Da greift der VAR ein. Was soll das? Ja. Also ich will mich jetzt echt nicht mit fremden Federn springen und du hast vollkommen recht, das geht gar nicht um die Entscheidung faul oder nicht. Es geht um, was ist jetzt eine krasse Fehlentscheidung?
Ja. Ja.
Die Süddeutsche hat das in einem Kommentar wunderbar beschrieben. Die klare Fehlentscheidung damals bei der Einführung als wichtiges Instrument, ja, Richtmaß in die Diskussion, nicht in die Diskussion, sondern in die Entscheidungsfindung, der Entscheidungsfindung vorgegeben. Die klare Fehlentscheidung ist längst zur halbgaren Handlungsempfehlung geschrumpft. Mit Blick auf die Integrität des Wettbewerbs eine klare Fehlentscheidung. Das finde ich also nicht nur nett formuliert, sondern auch inhaltlich im Kern vollkommen getroffen.
Ja.
Was animiert jetzt den Kölner Keller zu solchen Maßnahmen? Und wo ist die Gleichbehandlung?
Ja.
In Szenen, also muss man ja auch nochmal ganz klar sagen, also dieser Wischer oder Luis Højbjerg beschrieb es als kleinen Finger, der vielleicht das Gesicht des Gegenspielers Kraus getroffen hat, da in dem Zweikampf. Auch das kommt, glaube ich, im Spiel mehr als einmal vor, so eine Szene.
Ja, ja.
Also da kann man ja auch schon mal drüber diskutieren irgendwo, dass der Bochumer Spieler dann hinterher von Kopfschmerzen spricht und
ja, man muss dazu sagen, dass er ungefähr 10 Minuten vorher nach einem Kopfball-Zweikampf, ja, auf den Hinterkopf gefallen ist.
Ja,
also dass der Kopfschmerzen hat, glaube ich ihm.
Ja, das
aber das lag sicherlich nicht an der Aktion mit Højbjerg.
Nein, dann kommt noch dazu, den Schauts, das konnte man ja im Fernsehen wunderbar beobachten. Dann kommt ja noch dazu, dass sich Schiedsrichter Zweier, dem will ich gar keinen Vorwurf machen oder so, aber schaut sich das auch noch 10-mal in Zeitlupe an.
Ja.
Und das verzerrt natürlich,
ja,
auch nochmal komplett irgendwo,
ja,
ne?
Ja.
Da sieht natürlich in Zeitlupe, sieht natürlich bestimmte Situationen deutlich, naja, aggressiver oder,
ja,
oder bewusster ausgeführt.
Ja, genau, es gibt ja Studien dazu, dass in der Zeitlupe vor allen Dingen so eine Art Vorsatz hineininterpretiert,
genau,
wird öfter, als das in Aufnahmen Realgeschwindigkeit ist und eine bestimmte Situation, einzelne Situationen dann auch sehr viel schärfer, sehr viel intensiver aussehen, als das in Realgeschwindigkeit der Fall ist.
Mhm. Und da kommen so viele Sachen zusammen, aber entscheidend ist wirklich, welche Motivation treibt oder welche Handlungsgrundlage treibt die Referees im Kölner Keller an, sich einzuschalten oder sich nicht einzuschalten. Und so, das muss jetzt geklärt werden, weil in diesem Fall hat es möglicherweise jetzt am Sonntag bei Holstein gegen Bochum möglicherweise tatsächlich gravierende Auswirkungen auf den gesamten Abstiegskampf. Es ist einfach nur eine Mutmaßung und aber es ist nicht von der Hand zu weisen. Wie gesagt, mit einem 3-2-Sieg wäre Holstein auf Relegationsplatz 16 gehüpft. Und was das dann vielleicht in den Köpfen der Spieler bewirkt, als Erfolgserlebnis, wer will das beurteilen irgendwo, ne?
Mhm.
Auszuschließen ist da gar nichts. So, und nun ist es nicht so passiert. Der Frust natürlich nochmal besonders groß. Vielleicht hat das auch negative Auswirkungen, ne? Darüber müssen sich die Entscheider in der Situation keine großen Gedanken machen. Die entscheiden ja nach bestem Wissen und Gewissen, nach sportlichen Gesichtspunkten. Nur die müsste man jetzt vielleicht mal irgendwann genau,
ja,
erfahren.
Ja.
Ja, das
ja, das macht einfach auch keinen Spaß mehr, ne? Also, ja, das ist
auf internationaler Ebene übrigens genauso,
ja,
ne?
Ja, also, ja, ja, ja.
Stichwort Handspielregel, da irgendwann ruft da jemand rein und manchmal nicht. Und also wirklich, das macht einfach keinen Spaß
mehr. Nee, genau, es macht keinen Spaß mehr, weil man auch, weil es nicht stringent ist.
Genau.
Und weil es dann einfach irgendwie, ja, es ist so auf Neudeutsch vulgär formuliert, dieser Abfuck, der einfach nur noch nervt.
Werder Bremen beispielsweise hatte ja auch in den vergangenen Wochen ab und zu mal kleine Probleme mit Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern und auch Eingreifen des VAR. Und da hat Sportchef Clemens Fritz, der Chef von Ole Werner, hi Ole, wir grüßen dich an dieser Stelle, hi Kohle, genauso, ne, war in der vergangenen Woche nicht müde und hat zum Telefonhörer gegriffen und hat den DFB-Schiedsrichterboss Knut Kircher, den kennen wir, wer sich nochmal das antun möchte, 2. Juni 2015, ja, da stand ja, er in der Allianz Arena auf dem Rasen, hat aber nichts falsch gemacht. Nein, ne? Nur, dass man weiß, wer das ist, ungefähr so ein ganz großer Kerl da. Und der ist jetzt Schiedsrichterboss und hat den angerufen, um einen Meinungsaustausch herbeizuführen, um die Sinne nochmal zu schärfen. So Motto, wir schauen genau hin. Und bitte schaut ihr auch genau hin, was ihr da macht oder sowas. Also es sollte jetzt kein Vorwurfstelefonat werden, sondern wirklich ein Austausch. Und vielleicht sollte Holstein sowas auch mal machen. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nichts bringt. Es ist einfach, es geht um Grundsätzlichkeiten mittlerweile wirklich. Und dafür ist dann auch zu viel sportliche Bedeutung, auch ganz eindeutig zu viel Geld im Spiel. Na, dass man jetzt einfach so das durchwinkt. Bei der Handregel hat man es immer noch nicht hundertprozentig geschafft irgendwo. Ist auch schwierig, überhaupt gar keine Frage.
Wobei ich da fand, dass jetzt alle Entscheidungen in Sachen Handspiel am Sonntag richtig getroffen worden sind.
Klar.
Auch nach Überprüfung oder nicht oder wie auch immer.
Ja, aber auch da wird auf Bochumer Seite auch natürlich ein bisschen, fanden sie auch nicht so lustig, dass da Marco Komenda da, wie er da so wie so ein Balletttänzer da in der Luft schwebt und den Ball an die Hand bekommt. Das war natürlich, kann gar nichts dafür irgendwo. Ne?
Ja.
Ich fand das auch in Ordnung. Das Handspiel da von Wittek war es, glaube ich.
Paslak
von Paslak bei der Flanke. Von Tolkien gleich in der zweiten Minute, die Szene, die zum Elfmeter geführt hat, das war relativ unstrittig, das war sehr ungeschickt von Paslak da. Aber auch da wird es aber das gehört zum Spiel dazu, dass es immer wieder Diskussionsbedarf oder Diskussionen angeregt werden durch Entscheidungen, ob mit VAR, ohne VAR. Das ist eigentlich auch Elixier dieses Sportes, dass die Menschen dann die ganze Woche über noch darüber am Arbeitsplatz oder sonst wo darüber sich unterhalten können. Wie wir ja auch.
Ja.
Ne? Und genauso kannst du die Szene herannehmen, als Holtby in die Hacke getreten wird, in der zweiten Halbzeit blutig sogar gewesen. Diese Regel war mir ehrlichkeitshalber auch nicht bekannt, die dann auf Anfrage vom Trainer Marcel Rapp an den vierten Offiziellen gestellt wurde, warum das jetzt nicht abgepfiffen wurde, was eigentlich der VAR hätte dann erkennen können. Nein, wenn einer unabsichtlich jemanden foult im Strafraum.
Es geht darum, dass er ihn nicht sieht.
Ja.
Das ist, glaube ich, der, der Passus.
Ja,
aber es ist auch irgendwie Quatsch. Ne?
Also ich habe vorher mal geguckt, ne, das wird er nicht eingefangen. Wo steht er denn? Bewege ich mich dahin und schlag da mal nach hinten aus. So, habe ich nicht gesehen. Da kann doch kein Mensch was mit anfangen.
Ja.
Entweder faul oder nicht faul.
Ja.
Fertig aus.
Ja, genau. Das denke ich auch. Das ist ja genau das,
doch nicht.
Genau das Gleiche, was ich auch immer finde, diese Redewendung, das ist zu wenig für einen Elfmeter. Das geht mir ja auch so
Quatsch,
auf den Keks. Es ist einfach Blödsinn. Ne? Entweder es ist ein Foul oder nicht. Das muss auch nicht absichtlich sein, das muss auch nicht schlimm sein. Aber es ist genauso, wie es ein Foul an der Mittellinie genau das gleiche Foul sein sollte wie im Strafraum.
Ja.
Ist es dann auch egal, ob du jemanden absichtlich foulst oder nicht oder ob du ihn dabei siehst oder nicht. Es ist einfach ein Foul. Du triffst den Ball nicht und es ist eine aktive Bewegung und in dem Moment ist das für mich ein Foul. Und das ist genauso wenig nachzuvollziehen, wie das VAR-Entscheidungen in dem einen Spiel so getroffen werden und in dem anderen Spiel so. Es ist einfach keine Vergleichbarkeit ist da, weil du die Szenen miteinander vergleichen kannst, aber es ist keine Stringenz da, dass das wirklich in ähnlichen Situationen zumindest ähnlich entschieden wird.
Ja.
Und es sind manchmal genau die gleichen Entscheidungen, genau konträr. Also
so
genau die gleichen
aus.
Situationen, die in der einen Woche so gepfiffen werden, in der anderen Woche so. Werder hat da auch, kann da auch ein Lied von singen. Also da geht es jetzt nicht nur um die roten Karten oder so, die zuletzt
ja aber da war eine davon, die war ja auch. Also kannst du das ist Nachspielzeit, Hektik ohne Ende.
Ja.
Und ein, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, der Werder-Spieler hält an der Seitenlinie beim Einwurf den Ball und oder schnappt sich den und guckt und wirft ihn dann, weil die gegnerische Mannschaft Einwurf hatte, wirft ihn den Ball zu. Ist vielleicht eine Sekunde oder zwei vergangen. Der hat sogar noch geguckt. Also es war jetzt nicht so, dass er so, oh, langweilig, oh, mach mal gucken, eine halbe Stunde, gebe ich den Ball. Nein, und kriegt dafür eine gelbe Karte, die zweite. Also da muss man doch wirklich sagen, da müsste doch dann der VAR eingreifen und sagen, Meister, der hat gar nicht auf Zeit gespielt. Ja. Oder entspann dich, Schiri, Kollege Schiri, guck auf die Uhr, lass eine halbe Minute nachspielen. Was soll dieser Blödsinn?
Haben wir ja aber auch schon mal geklärt, diese gelb-roten Karten sind ja nicht überprüfbar, weil du die erste Karte noch überprüfen müsstest, theoretisch und so, da gibt's ja auch so Schwierigkeiten. Der Situation ist es einfach unverständlich und du hast einfach keinen Bock mehr darauf. Das ist nun mal so. Egal, du kannst es alles herleiten und du kannst es alles irgendwie erklären und der DFB wird auch, und die Schiedsrichter werden das auch wieder erklären, wie das jetzt zustande gekommen ist.
Du müsstest sämtlichen Dauerkartenbesitzern oder auch normalen Zuschauern im Stadion und alle in die Bundeshaushalte, nicht Wahlbenachrichtigung. Du müsstest ja da so ein Themenzettel reinschmeißen, kostenfrei, die sich dann alle vor dem Fernseher aufhängen können, zu Hause oder sonst wo, oder ins Stadion mitnehmen. Moment mal, diese Szene ist Artikel 7 Absatz 3, also wenn dann die Sonne im Zenit mit Saturn steht, dann könnte sein und so weiter. Es ist doch Blödsinn. Also ich stelle jetzt einfach mal die These auf, was ich gut finde, ist der VAR mit diesen Abseitsgeschichten. Mhm. Das finde ich gut, weil das kann man ja wirklich keinem mehr zumuten, ob da jetzt eine Fußspitze, das zu sehen, ob da eine Fußspitze jetzt entscheidend ist oder auch nicht. Diese kalibrierte Linie, auch wenn das manchmal ein bisschen zu lange dauert, das ist dann vielleicht ein technisches Problem, aber das finde ich im Sinne der Gerechtigkeit, finde ich das gut. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da warte ich auch gerne dann eine Minute drauf auf die Entscheidung. Ansonsten stampft diesen Scheiß ein. Ich persönlich will das nicht mehr. Ich kann damit leben, also bei 58 Kameras im Stadion wird es solche Geschichten, die es früher gerade auch auf internationaler Ebene gegeben hat, ich erinnere gerne an Spiele da aus der Schwarz-Weiß-Fernsehzeit, wo gerade in Südeuropa, ich will da niemanden diffamieren, aber da waren schon Europacup-Spiele dabei, wo also Da muss irgendwie ein bisschen vorher was gedreht worden sein, weil das waren so eine Katastrophenentscheidung. Und das ist heute gar nicht mehr möglich, weil zu viel Öffentlichkeit da ist, zu viel Fernsehkameras. Wenn sich ein Schiedsrichter da in irgendeiner Form vielleicht im Vorwege, ich will jetzt nicht Bestechung sagen, aber vielleicht für irgendwelche krusen Sachen entschieden hat, der wäre für ein für alle Mal aus dem Verkehr gezogen und müsste also mit schweren Konsequenzen rechnen und das wird sich niemand in der Schiedsrichtergilde antun. Und ich unterstelle auch jedem Schiedsrichter wirklich, also bei allem, ich habe größten Respekt davor und der wird immer versuchen, so objektiv wie möglich zu entscheiden. Und nochmal, Abseitsentscheidungen in dieser Geschwindigkeit, die kann er im Verbund mit seinen Assistenten an der Linie nicht immer hundertprozentig treffen. Ja. Und da ist ein technisches Zusatzinstrument wie die kalibrierte Linie wunderbar. Der Rest bitte einfach lassen. Einfach lassen. Es ist alles gut. Jetzt gibt's Fehlentscheidungen.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Diskussionen sind ja nicht weniger geworden. Nein. Ne? Es ist ja jetzt regst du dich halt nicht mehr.
Der Stress für die Schiedsrichter wird ja immer höher, ja. Und immer größer. Ja. Das ist ja nicht mehr normal. Da sitzen 50, 60, 70, 80.000 Zuschauer im Stadion, in Kiel jetzt nicht, aber anderswo. Und pfeifen und schreien und machen und tun. Der Schiri rennt sich da mit seinen Kollegen an der Seite in die Lunge aus dem Hals, muss da gegen abgezockte Profis den Überblick behalten, da die mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln kämpfen, was auch alles sein soll, das reicht schon, Dicke. Da muss er sich nicht jetzt noch irgendwie, und was ehemals als Assistenz angedacht war, der VAR, eingreifen bei krassen Fehlentscheidungen, das hat sich völlig kontraproduktiv entwickelt und sorgt jetzt nur noch für zusätzliche Verwirrung.
Sehe ich ganz genauso. Das ist, du früher hast dich halt über Schiedsrichterentscheidungen aufgeregt, jetzt regst du dich über Videoschiedsrichterentscheidungen auf und regst dich noch darüber auf, warum es überhaupt eine Videoschiedsrichterentscheidung gegeben hat.
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich eine zusätzliche Ebene, auf der diese Diskussionen stattfinden, was eigentlich total Quatsch ist und du nicht brauchst.
Ja, nee, braucht man wirklich nicht.
Sehe ich ganz genauso.
Schön, dass wir mal. Das
ist verrückt, oder? Ja, ich weiß auch gar nicht, was los ist. Ich kann auch gar nicht weitersprechen jetzt.
Ich weiß gar nicht, was los ist. Was ist jetzt los?
So eine Einigkeit. Völlig verrückt. Ich muss noch irgendwas finden, wo wir das irgendwie anders machen. Das geht nicht. Egal, wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Vielleicht, um das mal ein bisschen nach vorne, in die Zukunft zu blicken und nach vorne zu gucken.
Wir verteidigen und, jetzt nach vorne.
Ja, genau. Ja, Mund abputzen, weitermachen. Weißt du, wie das ist. Weil nützt ja nichts. Ja, die Folgen dieses Spiels werden erst in den nächsten Wochen absehbar sein. Dieses nicht gegebenen Tores, aber auch der Verletzungen, die aufgetreten sind. Also man hört ja bei Commander und Porat soll es ganz gut aussehen. Da war es wohl mit den Augen, hatten wir beide Augenverletzungen. Also bei Commander hat man es ja schon gesehen, als er mit Kühlbeutel auf dem Kopf und am Auge vorne auf der Bank saß, dass er aus dem Auge nicht mehr gucken konnte. Weil für den Porat entwickelte sich auch sofort nach dieser Aktion, wo ja eigentlich erst das Nasenbluten, glaube ich, so im Vordergrund stand.
Ich dachte, ich hätte auf den Nasenbeinbruch getippt.
Ja, er entwickelte sich auch relativ schnell ein Pfeilchen, aber es scheint den Umständen entsprechend alles okay zu sein. Fallen wohl auch beide nicht und das Concussion-Protokoll.
Das ist ja auch.
Tom Kraus vielleicht schon, das müssen wir nochmal gucken. Also jetzt nicht wegen des auf den Hinterkopf fallen, sondern wegen der Holpi-Aktion natürlich. Das müssen wir mal abwarten, wie das da weitergeht.
In den sozialen Netzwerken ein wirklich, wie ich finde, amüsantes. Man muss ja bei aller Ernsthaftigkeit, muss man ja auch ein bisschen Spaß beibehalten, dass also Breaking News bei Sky ist so ein Bild, was natürlich nicht stimmt irgendwo, dass der Bochumer Torwart, wir erinnern uns an den Feuerzeugwurf, Patrick Drewes an den Feuerzeugwurf bei Union Berlin und jetzt auch eben der Spieler Kraus künftig auf Anweisung der DFL nur noch mit Schutzhelm spielen dürfen.
Ja.
Wegen der anhaltenden Kopfschmerzen.
Ja, wie Peter Cech.
Genau, ja. Genau.
Oder wer war das? Gab noch jemanden, der, ich weiß gerade nicht mehr. Ja, herrlich.
Ja, aber Tschech hatte aber eine richtig fette.
Das wollte ich gerade sagen, das war.
Das hatte schon gesundheitliche Gründe.
Aber ich erinnere mich nur an optisch an diesen Helm.
Ja, genau.
Das ist ja so eine Mischung aus Helm und Wasserballkappe.
Ja, genau.
Sah das ja irgendwie immer aus, ne?
Genau.
So Polstern an der Seite, ja. Nee, Tschech hätte ihn ja auch nicht mehr tragen müssen, aber er hat gesagt, mach da lieber. Das kann ich auch total verstehen. Ich glaube, mehrfachen Schädelfraktur, die er da damals erlitten hat.
Das war kurz vor knapp irgendwo, ja, ne?
Also. Wir werden sehen, ob die Bochumer in Zukunft mit Kopfschmuck dann auflaufen.
Wir müssen jetzt nach vorne verteidigen in Frankfurt. Das hat alles keinen Sinn.
Hilft nichts. Ja.
Kommenden Sonntag.
Erstmal müssen wir, glaube ich, das ist das Größte, schwebt über allem jetzt die nächsten Wochen. Wir müssen hoffen, dass Heidenheim ins Conference League Finale kommt.
Ja.
Man greift ja nach jedem Strohhalm.
Ja.
Und das ist das Einzige. Wir müssen so lange wie möglich diese Doppelbelastung mit möglichst weiten Auswärtsreisen, gerne irgendwo Rumänien oder weiß ich nicht.
Naja, von Heidenheim jetzt nach Kopenhagen zu fahren, ist ja wie für uns nach Rumänien.
Stimmt,
also von
so
daher,
ähnlich.
Das passt schon.
Ja, das stimmt.
Also ja. das ist schon, und Kopenhagen ist ja nun wirklich, also das sollte Heidenheim schon schaffen. Ja. Wer ist Kopenhagen? Ja. Ne? Also da wir sind morgen, wenn die Conference League wieder zum Einsatz kommt, sind wir natürlich, wie auch in den kommenden Spieltagen der Conference League, sind wir Heidenheim.
Auf jeden Fall.
Na, das war immer schon so, wir hatten immer Größe.
Du hast ja auch schon in Heidenheim Bettwäsche geschlafen.
Genau, früher, Heidenheim war eigentlich immer der Verein meines Herzens. Der Trainer tatsächlich, der ist jetzt mal raus aus der Witznummer irgendwo, aber ansonsten war Heidenheim also Schnatterer, ne? Ich sag nur Schnatterer. Ne? Also seit Schnatterer bin ich eigentlich Heidenheim irgendwo, ne?
Ja.
Aber wenn man da am Schlossberg mal im Stadion gewesen hat, diese Kulisse da und also ich meine den Blick jetzt,
ja.
Ne? Ja. Nicht die Kulisse im Stadion.
Die Kulisse an sich ist überschaubar.
Ja, ist,
aber nett, ist ein nettes Stadion.
Alles Chico, ne?
Alles
gut.
Ja.
Die müssen zumindest nicht ihr Stadion abreißen,
das stimmt.
Um in der ersten Bundesliga weiterspielen zu dürfen oder in der zweiten.
Nimm das DFL, DFB.
Genau.
So nämlich.
Genau
jetzt
so.
Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft.
So.
Und dann geht's nach Frankfurt.
Ja.
Sonntag, 17:30 Uhr. Schauen wir mal. Vor allen Dingen Personal. Wir haben es angesprochen. Steven Skripski wird womöglich länger ausfallen. Mhm. Bei Finn Porat und Marco Komenda sieht es ganz gut aus. Lasse Rosenboom mit einer Fußprellung noch rausgegangen aus dem Spiel. Da muss man auch mal schauen.
Ja, es ist jetzt, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass jeder einzelne Spieler muss körperlich ans Limit und teilweise darüber hinausgehen. Da werden muskuläre Verletzungen oder andere Verletzungen, die vielleicht sonst nicht so aufgetreten wären, werden sich häufen, mutmaßlich. Da wird sich jetzt am Ende der Saison nicht mehr viel dran ändern lassen. Was ich bedauerlicher finde, ist dass der Verletzungsstand der Dauerverletzten kaum besser wird, abgesehen von Marvin Schulz, der jetzt mal wieder mittrainiert und so weiter und so weiter. Aber der Rest da, Kalle Johansson und also Colin Kleine-Bekel, wann geht's da mal wieder voran irgendwie oder geht's überhaupt noch voran? Also finde ich schon, das müssen halt die anderen die Kastanien aus dem Feuer holen, ist halt so.
Ja.
Lässt sich nicht ändern und da jetzt in dieser Situation dann noch Trauerflaggen rauszuhängen, irgendwie fände ich verfehlt irgendwo.
Es gibt auch noch
Neuverpflichtungen, Ivan Nikic, warum soll der jetzt nicht in Frankfurt mal die Feuertaufe bestehen? Also ist halt so, Gegentore wird Holstein mutmaßlich wieder kassieren. Ich glaube nicht, dass das ausgerechnet in Frankfurt die zweite Nullnummer dieser Saison wird. Kann ich mir jetzt ernsthaft nicht so vorstellen.
Nee.
Obwohl die natürlich ohne Omar Marmoush jetzt auch nicht mehr so diese Zündkraft haben in vorderster Front.
Fehlen aus dem Hinspiel alleine ja 2 Tore, 2 Vorlagen.
Ja.
Und man hat es jetzt ja gesehen, die letzten Spiele.
Genau.
Also Frankfurt ohne Marmoush, noch ohne Sieg. 3 Remis in Folge jetzt in der Bundesliga.
Ja, trotzdem kommt da noch eine Armada auf die
Zunge. Natürlich.
Ist doch völlig klar. Ne? Und die Nachverpflichtungen, die sie getätigt haben, die sind jetzt auch nicht von schlechten Eltern irgendwo. Ja. Ne? Und bei dem Geschick, dass der Sportchef Markus Krösche da an den Tag gelegt hat, bisher bei seinen Transfergeschäften und wie er Verluste von Weltklasse-Stürmern oder die sich zu Weltklasse-Stürmern in Frankfurt entwickelt haben, teuer verkauft und wie er diese Verluste da sportlich kompensiert hat, das ist schon aller Ehren wert. Und das, vielleicht hat Holstein Glück, dass es jetzt noch ein bisschen zu früh ist. Vielleicht in 5, 6 Spieltagen sieht die Sachlage dann vielleicht ein bisschen anders aus. Schauen wir mal.
Hat schöne Randgeschichte, hat Markus Krösche jetzt erzählt, dass er 2022 abgelehnt hat, Cristiano Ronaldo zu verpflichten, der ihm angeboten worden ist, bevor er nach Saudi-Arabien dann ging in dem Sommer. War eine ganz lustige Geschichte, auch in einem Podcast erzählt, wie das dann so war und dass er sich mal erkundigt hat, wie das denn ist. Erstmal völlig aus allen Wolken gefallen, so nach dem Motto, okay, wir können Ronaldo verpflichten, ja krass. Und dann haben wir mal überlegt, so dass man irgendwie andere Hotels buchen muss und weil der Hype irgendwie so groß ist.
Genau.
Und versprengt natürlich jegliches Gehaltsgefüge und funktioniert irgendwie alles überhaupt nicht. Aber nach dem Europa League-Sieg war Frankfurt wer im europäischen Fußball und Ronaldo.
So ist das.
Wurde angeboten.
In diesem Phrasendrescher-Ding von den Bild-Kollegen hat er ja auch noch erzählt, dass er 2018 oder 2017, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das gewesen sein muss, bei der U19 EM in oder U18 EM in Finnland, Erling Haaland ausgemacht hatte und dann angefragt hatte. Dann hat aber Salzburg damals noch als Sportchef vom SC Paderborn in der Liga zu dem Zeitpunkt, dann hat aber Salzburg 8 Millionen für Haaland geboten, wo er dann ja auch hingegangen ist. Paderborn hätte mit 200.000 dagegenhalten können.
Ja, fast der Gesamtetat.
Genau.
Fehlerabteilung. Ja, also.
Ja, das ist.
Der macht das schon gut.
Ja, das finde ich auch.
Das glaube ich auch. Und jetzt wird
Wird ja auch von vielen Experten als die Nummer 1 in der Szene.
Durchaus möglich. Also jetzt auch mit Marmoush und Kolo Muani, da die große Transfererlöse.
Ja.
Aber es ist eine ganz andere, das muss man wirklich sagen, auch in diesen Fällen, das sind nicht nur diese Ablösesummen, sondern so generell dieses ganze Gefüge ist ja so, so weit entfernt von Holstein. Also in Frankfurt geht es gerade darum, wie sie gerne nochmal 60 Millionen zusätzliches Kapital erlösen können durch weitere Aktienverkäufe und wie dann der Gesamtverein daran beteiligt wird und so weiter und so weiter. Und da geht es das geht in ganz anderen Sphären, Dinge ab. Also das ist schon wirklich.
Und sie spielen ja ernsthaft auch noch mit um Champions League Qualifikation. Also Chapeau, kann man nur sagen.
Wir müssen gucken. Für Frankfurt ist das natürlich auch was Positives. Für Frankfurt ist das ein absoluter Pflichtsieg am Sonntag.
Aus.
Vor allen Dingen, weil es danach dann gegen Bayern und Leverkusen gleich geht im Doppelpack. Insofern vielleicht kann man da als Holstein noch mal ein bisschen in diese Geschichte reingrätschen.
Du hast nichts zu verlieren da.
Ja.
Das ist eine tolle Mannschaft, auf die du triffst, wie viele andere, aber die spielen schon noch mal einen speziellen Fußball mit absoluter Hochgeschwindigkeit im Umschaltspiel. Also da darfst du deine Scheunen hinten nicht zu weit öffnen irgendwo, dann fängst du dir ein Ding, das ist doch völlig klar. Und da ist man einfach mal gespannt, wie sich Holstein gegen die schlägt. Aber wer in München und in Leverkusen bestanden hat, muss jetzt auch nicht mit vollen Hosen da auflaufen irgendwo. Ja, ne? Das wäre jetzt auch fatal. Man muss an seine Chance glauben. Überraschenderweise ist ja auch aller Ehren wert. Von Holstein ist ja so, dass sie offensichtlich gegen wen auch immer in der Lage sind, Tore zu schießen. Ja. So, und das entscheidende Kriterium, ob man Punkt entführt oder für eine Sensation sorgt, ist, wie dicht hält die Defensive und wie funktioniert die Balance. Aber wie gesagt, mittlerweile hat man es ja gerade auswärts auch mal kapiert, dass man gerne mal den Ball auf die Tribüne rausschlagen kann, um das mal salopp zu formulieren. Also es muss nicht immer die feine Klinge sein. Und schauen wir mal, was da passiert. Deshalb sage ich ja, das war ja vorhin wirklich diese Verschwurbeltheorie da mit den Schiedsrichtern und DFL. Aber Holstein ist schon eine gewisse Bereicherung für die Liga, was den Unterhaltungswert anbelangt, weil sie einfach auch ein Überraschungspaket sind.
Ja.
Du weißt nicht, was du bekommst, ne?
Das stimmt. Und du kannst sicher sein, dass sie immer dranbleiben, ne? Also es wird so. Dann wird dann auch am Ende, dann wenn es hoch oder höher, mal höher ausgeht, also so Bayern Hinspiel oder so.
Das war aber auch das Einzige im Grunde, ne?
War das Einzige. Und es ist halt so, dass du immer damit rechnen musst, dass am Ende nochmal da was kommt.
Wundersame,
ne?
Also, Dinge passieren, ne? Ist erstaunlich.
Das stimmt. Am Ende haben wir auch gesagt, diese Moral ist aller Ehren wert, am Ende des Tages aber allein zu wenig. Das nützt nichts. Wir müssen mal gucken, wie das dann sich umsetzen lässt. Nach wie vor stehen die 27 Punkte des HSV als niedrigstes Punkteergebnis auf dem Relegationsplatz, was in dieser Saison durchaus fallen könnte.
Ja.
Was ja das eigentlich das einzige Ziel, jetzt auch nach den letzten Ergebnissen, in den letzten zwei Wochen der anderen Teams, einzige Möglichkeit ist der Relegationsplatz. Es wird diesen Dreikampf geben zwischen Bochum, Holstein und Heidenheim.
Ah, also ob das ein Dreikampf...
Meinst du, das wird...
Bin ich mir jetzt bei Hoffenheim nicht mehr ganz sicher.
Okay.
Also da ist ja der Haussegen offensichtlich derart in Schieflage geraten oder knirscht es im Gebäck derartig gewaltig. Was da noch rausbrät, ein Zitat da vom vergangenen Wochenende, wir investieren hier 90 Millionen von einem Spieler und stehen auf Platz 15. Das sind Sätze, die hört man, dürfte man in Kiel gerne hören.
Ja.
Oder darf man in Kiel gerne hören, weil das zeugt einfach von sehr, sehr großer innerer clubinterner Unruhe in Hoffenheim. Und selbst im Kraichgau, in der Heimat da im Kraichgau, ist dieser Verein ja mittlerweile nicht mehr in dieser Form akzeptiert, wie es eigentlich sein müsste. Ja. Ne? Also von daher, vielleicht wird noch ein Vierkampf draus, vielleicht ist auch für Bochum und Holstein das Thema erledigt, weil Heidenheim dann, was wir alle nicht hoffen, aus der Conference League ausgeschieden ist und sich auf die Bundesliga konzentrieren kann und auf einmal Punkte sammelt.
Ja.
Alles ist möglich. Und das ist natürlich, wir müssen auch ernsthaft, oder das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass Holstein nach dem 21. Spieltag immer noch auf Relegationsplatz, möglicherweise sogar auf Platz 15 schielen darf, hat ausschließlich was damit zu tun, dass es eben noch zwei / drei Mannschaften gibt, die punktemäßig genauso miserabel unterwegs sind. Das ist jetzt nicht gegen Holstein gerichtet, sondern einfach nur neutral bewertet. In An- und Abführungszeichen normalen Bundesliga-Zeiten wäre das Thema Abstiegskampf mit dieser Ausbeute nach 21 Spieltagen erledigt.
Ja.
Aber ist halt nicht so.
Nehmen wir so.
Man muss die Feste fallen, wie heißt das? Man muss die Feste, so ähnlich. Naja, lassen wir jetzt mal stecken.
Machen wir. So, Sonntag. 17:30 Uhr. Auswärtsspiel in Frankfurt.
Man muss die Feste feiern, wie sie feiern.
Ah, guck mal.
Ja, mir ist mit Donner eingefallen.
Ah, siehst du. Auswärtsspiel in Frankfurt, Sonntag 17:30 Uhr. Wir sind natürlich für euch mit dabei mit dem Live-Ticker, Spielbericht, Statistik, Noten, Nachspielzeitkommentar, alles, was dazugehört. Nächste Woche sind wir dann wieder hier da. Und wenn ihr sonst im Laufe der Woche da natürlich noch weiteren Bedarf habt, gerne auf KN Online gucken. Unseren Holstein-Newsletter abonnieren. Der kommt auch immer jeden Freitag um 11 Uhr. Da ist man auch tipptopp informiert. Oder wenn man mehr als Holstein auch noch wissen will, wir haben auch noch viel mehr Newsletter, 5 in 5 Newsletter aus Kiel und Schleswig-Holstein zum Beispiel. Auch da klickt gerne mal rein, guckt euch das an. Seid ihr zu allen Themen gut informiert. Und nächste Woche Mittwoch gibt's dann von uns nochmal was auf die Ohren. Ob man danach gut informiert ist, weiß ich nicht. Das muss jeder selbst entscheiden.
Schwurbel, schwurbel.
Schwupp, schwupp. Wir gucken mal, wie der VAR sich in Frankfurt präsentiert. Genau. Ist Frankfurt eins der Durchsagestadien eigentlich?
Ich meine ja.
Ich glaube ja, ne? Mhm. Dann wäre das ja vielleicht
auch. Ja, das geben wir auch noch dazu.
Das hätte ich bei, aber Felix Zweier hätte dann in der Situation wahrscheinlich, hätte es auch nicht sagen müssen. Also man hat es verstanden und ob er es gesagt hätte oder nicht, hätte man eh nicht gehört, weil das Holsteinstadion so erbost getobt hat dagegen. Also das wäre auch egal gewesen. Gut, in diesem Sinne, Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Wir gucken uns an, was da weiterhin kommt und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Ciao, ciao.
Bis dahin.